Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Eine Frau mit Mini-Pli-Frisur und Jeansjacke blickt lächelnd in die Kamera. In der linken Hand hält sie eine geschälte Gurke und weint. Daneben steht Zonen-Gabi im Glück, meine erste Banane. So sah das Cover der November-Ausgabe des Titanic-Magazins aus dem Jahr 1989 aus. Es zählt zu den berühmtesten Titelbildern des sogenannten endgültigen Satire-Magazins, das seit 1979 aktiv ist und wesentliche Ereignisse der deutschen Gesellschafts- und Politikgeschichte mit kritischem Witz kommentiert. Da wurde etwa Helmut Kohl als Birne verspottet, der Papst als inkontinent dargestellt oder ein Redakteur gab bei Wetten, das vor, Buntstifte nach ihrem Geschmack erkennen zu können. Letzte Woche Freitag, da wurde die Titanic 40 Jahre alt. Seinen 40. Geburtstag feiert das Magazin mit einer Ausstellung im Frankfurter Karikaturamuseum und einem umfangreichen Titelbildbuch. Vor der Sendung hatte ich die Gelegenheit, mit Moritz Hürtgen zu sprechen, der seit Anfang des Jahres Chefredakteur der Titanic ist. Herr Hürtgen, ich grüße Sie.
Hallo, grüß Sie.
Herr Hürtgen, wenn Sie auf 40 Jahre Titanic zurückblicken, welche Publikation oder Aktion des Satiremagazins hat Ihnen am besten gefallen und Sie vielleicht auch dazu veranlasst, selbst bei der Titanic einzusteigen?
Da gibt es natürlich vieles, was mir bis heute sehr gut gefällt und ich habe da auch gar kein Ranking. Ich kann immer nur sagen, was mir gerade in einem Moment in den Kopf schießt. Was ich zum Beispiel bis heute sehr gerne mochte, ist, dass Titanic schon ganz früh, der Trend ist ja jetzt mittlerweile in jeder Satire-Show angekommen, sich über das Elend der SPD lustig gemacht hat. Unter der Leitung von Martin Sonneborn ist die Titanic-Redaktion damals als SPD-Wahlkampfteam durch Bayern gefahren mit einem großen Van, auf dem stand SPD, wir geben auf. Und das ist zum Beispiel so eine klassische Titanic-Fußgängerzonen-Aktion, an die ich mich gerne erinnere.
Und das war auch der Anlass, selber einzusteigen?
Ja, also ich kam als Fan zu diesem Heft, habe das ein paar Jahre lang gelesen und wurde dann irgendwann selber Autor. Und so finden eigentlich fast alle Redakteure ihren Weg zu diesem Heft.
Wie feiern Sie denn 40 Jahre Titanic in Ihrer Jubiläumsausgabe? Mit welchen Themen setzen Sie sich da auseinander? Können Sie mir vielleicht ein Beispiel nennen?
Also wir haben einen Artikel im Heft, den hat mein Vorvorgänger Leo Fischer geschrieben, er auch Titanic-Chefredakteur. Er setzt sich mit besonderen und mysteriösen Ereignissen in der 40-jährigen Heftgeschichte auseinander und zeigt, dass jetzt vielleicht das, was auf Wikipedia steht, gar nicht stimmt, sondern dass es mehr ins Verschwörungstheoretische geht, wie das bei uns vor sich ging. Ansonsten widmen wir uns auf dem Titel, dem Trendthema SUV und Auto. Wir haben ein Bild gefunden in den Bildagenturen vom aktuellen Papst Franziskus, wie er auf einem SUV thront und in die Menge grüßt. Deswegen fordert Titanic diesmal, schickt diese Klimasau zur Hölle, weil er predigt Wasser und schluckt Benzin. Außerdem haben wir einen, das sage ich noch ganz kurz, einen Stickerbogen zum Jubiläum um das Magazin geschlagen. Also der Kauf lohnt sich.
Apropos SUV, in der aktuellen Ausgabe selbst gibt sich ja auch eine Gruppe von Titanic-Mitarbeitern als Autonarren aus mit einem Stand bei der IAA, der Internationalen Automobilausstellung. Wie kann denn Satire die heutigen Auseinandersetzungen um den Klimawandel positiv beeinflussen?
Positiv beeinflussen? Wahrscheinlich nicht. Da ist bestimmt ernsthafte Politik gefragt. Aber wir können uns natürlich damit auseinandersetzen, wie zum Beispiel Medien und Politiker auf Greta Thunberg zum Beispiel reagieren. Wir sehen da zum Beispiel mit großem Erstaunen, mit welcher Energie sich so alte Chefredakteure zum Beispiel bei Axel Springer an einem so jungen Mädchen abarbeiten und neidisch sind, weil diese junge Frau ja quasi schon so relevant ist wie ein Staatschef und sie eben nicht. Also wir würden uns dann eher quasi auf einer Metaebene mit dieser medialen Aufarbeitung auseinandersetzen.
Haben Sie noch weitere Erklärungen dafür, warum halt eben diese älteren Männer sich so an Greta Thunberg abarbeiten? Ist das nur Neid?
Ja, es ist Neid und auch ein bisschen, die spüren halt, dass sie immer weniger relevant sind, dass die Zeiten für solche Typen zum Glück langsam vorbei sind, wo man einfach quasi so in Seilschaften nach oben gezogen wurde und eigentlich machen konnte, was man wollte. Ich finde das gut und bin aber auch gleichzeitig froh, dass bei Titanic solche Seilschaften noch funktionieren, denn sonst wäre ich ja da selbst nie im Amt.
Verstehe. In der Einleitung zu Ihrer neuesten Ausgabe, da sprechen Sie ja von Abonnenten und sagen ganz bewusst, die Frauen seien mitgemeint, wenn es denn welche gäbe. Einerseits vielleicht ein Seitenhieb auf die Gender-Debatte, andererseits vielleicht auch ein Hinweis auf ein tatsächliches Problem. Ist Satire denn wirklich nur Männersache?
Nein, zum Glück nicht mehr. Bei den einleitenden Worten spreche ich von unseren Altabonnenten. Ich denke mal, da ist wahrscheinlich der Männeranteil sehr hoch. Aber zum Glück tut sich da etwas. Auch die Titanic-Redaktion ist da nicht mehr nur männlich besetzt. Und ich denke, wir kommen da auch langsam im 21. Jahrhundert an.
Über die Jahre hinweg hat sich die Titanic ja auch immer wieder an Helmut Kohl abgearbeitet. Und der ist auf über 80 Titelblättern zu sehen. Und auch in dieser Ausgabe fehlt er natürlich nicht. Was macht denn Helmut Kohl immer noch so interessant für die Titanic?
Ja, Helmut Kohl vertrat halt auch noch so diesen alten Typ des unantastbaren Machtmannes, der auch keine Selbstzweifel und nichts kennt und hat sich dazu natürlich immer noch herrlich schlecht angestellt und wie ein Trampel gewirkt. Mit Angela Merkel ist es sehr viel schwerer, denn von ihrer Politik halte ich nicht viel mehr, aber sie ist halt einfach geschickt und sympathisch wahrscheinlich noch dazu. Deswegen ist da es schwieriger, 80 Titelblätter zusammenzukriegen.
Hat Angela Merkel dann den Frauenbonus?
Nö, die hat keinen Frauenbonus. Die ist einfach viel geschickter als Helmut Kohl, ganz unabhängig vom Geschlecht.
Blicken wir nochmal zurück auf die Geschichte der Titanic. Was war denn die Absicht der Titanic-Altväter aus der Frankfurter Schule, als sie die Titanic vom Stapel ließen?
Die Titanic steht schon immer dafür oder stand spätestens seit 89, das war dann auch 10 Jahre später dafür, dass wir die endgültige Teilung Deutschlands herbeiführen. Ich denke, der Gedanke, als Titanic gegründet wurde 79, war, dass es eben eine Plattform, ein Magazin braucht für Satire und auch für komische Kunst. In Titanic findet ja bis heute nicht nur Text, nicht nur Aktion statt, sondern eben auch komische Zeichnerei, Lyrik und Malerei. Und dafür brauchte es eben erstmal diese endgültige Plattform, die auch vollkommen unabhängig von irgendwelchen Verlagsinteressen operiert.
Aber das mit der endgültigen Plattform oder der endgültigen Satire, das verstehe ich nicht so ganz. Was ist damit überhaupt gemeint?
Na, das heißt, dass jeder Witz, der in Titanic steht, der es da reinschafft, der ist auf jeden Fall schon mal gelungene Satire. Und der ist auch so das letzte Wort in einer Debatte.
Okay. Ist, wenn wir jetzt wieder auf die heutige Zeit blicken, ist Politik mittlerweile zu Satire geworden? Also damit meine ich ganz explizit die Alltagspolitik, also nicht Ihre Partei, die Partei. Man muss sich ja nun mal den Auftritt mancher deutscher Politiker in den sozialen Medien anschauen und ein Blick nach Amerika zeigt ja auch einen Präsidenten, der Ihnen da auch vielleicht durchaus Konkurrenz macht. Wie sehen Sie das?
Ich glaube nicht, dass Politik Satire sein kann und das ist auch gut so. Satire verträgt sich nicht gut mit Macht, die man tatsächlich innehat. Dass da jemand ungeschickt wirkt oder lustig, das liegt ja zum Beispiel bei den sozialen Medien in der Natur der Sache. Da wirken auch sonst zurechnungsfähige Menschen etwas hilflos und manchmal unsympathisch oder unfreiwillig komisch. Ich glaube nicht, dass sich da viel ändert. Diese peinlichen Figuren in der Politik, die gab es schon immer und die haben sich auch immer so angestellt. Also Helmut Kohl ist ja das beste Beispiel. Trump ist natürlich in seinem Wahnsinn schon eine besondere Nummer, sage ich mal. Aber in der Realität macht er ja Politik, die tatsächliche Auswirkungen hat. Und dann ist es auch keine Satire mehr.
Und was kann Satire von der Politik lernen? Kann sie überhaupt etwas von der Politik lernen?
Ja, also man kann zumindest als Repräsentant eines Magazins, wie ich das jetzt bin, oder meine Kollegen bei Titanic und meine Kolleginnen, kann man lernen, wie man irgendwie allglatt überall durchrutscht und Antworten ausweicht und nur das erzählt, was einem in den Kram passt.
Okay. Sie selbst haben es ja auch geschafft, also die Bild-Zeitung zu täuschen durch einen angeblichen E-Mail-Verkehr zwischen User-Chef Kevin Kühnert und einem russischen Informanten. Die Zeitung berichtete über diesen Vorfall. Ebenfalls auf ihr Konto geht ja auch die Falschmeldung, Innenminister Horst Seehofer habe das Unionsbündnis mit der CDU aufgekündigt. Also eine etablierte Nachrichtenagentur griff dann auch eben diese Meldung auf. Was wollten Sie eigentlich mit diesen Aktionen bezwecken? Was ist der Sinn hinter solchen Aktionen?
Ja, das war in beiden Fällen so. Einmal war das auf die Bild-Zeitung beschränkt, die sich damals eigentlich wünschte, dass vor dieser SPD-Abstimmung, damals ging es ja darum, ob die SPD nochmal in die Große Koalition eintritt. Die wünschten sich da quasi einen Skandal um diese SPD-Abstimmung herum. Das war eine Kampagne, die schon länger lief. Und bei der Unionssache war es auch so, dass man schon tagelang Artikel las, platzt jetzt die Union, ist es jetzt dann aus? Das heißt, das stand schon im Raum. Und wie das so ist, wenn solche Sensationen im Raum stehen, das kenne ich auch von mir selber, das wird wahrscheinlich jeder kennen, man wünscht sich ja dann diese Sensationsnachricht auch. Und Titanic hat sich dann gedacht, naja, was sich viele wünschen, das kann man ja auch mal erfüllen. Das heißt, wir wollten eigentlich nur die Leute glücklich machen und dann auch die Meldung ermöglichen, auf die alle warten.
Und Sie haben für diese Aktion das Internet genutzt. Ist das denn auch etwas, was Ihnen als Satiriker, der das Handwerk der Satire beherrscht, neue Möglichkeiten bietet, die Sie zuvor nicht hatten?
Ja, natürlich. Also ich bin
ein. Inwiefern?
Ich bin ein großer Fan des Internet. Ich glaube, in Deutschland ist es jetzt seit 2 oder 3 Jahren verfügbar. Naja, es beschleunigt alles, es macht alles sehr schnell und es ist eine wahnsinnige Menge an Informationen, die auf alle Beteiligten einprasselt. Und so hat man es natürlich auch leichter als Satiriker, so seinen Stoff unter die Leute zu bringen. Viele Medien klagen über das Internet, klagen über Umsatzeinbrüche und sonst was. Titanic ist ein großer Fan des Internets.
Aber vor welche Herausforderungen stellt sie das? Man könnte es ja auch von der anderen Seite betrachten und sagen, aufgrund dieser Informationsfülle, aufgrund dieser Dichte an Informationen fällt es vielleicht schwieriger, gute Satire zu produzieren.
Ja, wir müssen sehr viel arbeiten, wir müssen sehr viel bearbeiten jetzt. Wir haben auch eine eigene Webseite. Da werden wir auch manchmal wütend darüber, dass das nötig ist, dass man auch in sozialen Netzwerken überhaupt präsent sein muss. Es gehört leider mittlerweile dazu. Wir hätten auch lieber die Lage, dass wir einmal im Monat unser Printmagazin und sonst nichts machen. Aber es liegt auch nicht in der Natur vom Titanic-Personal zu jammern. Nein, wir stellen uns einfach dem, was gerade los ist und machen dann die Satire daraus.
Erdogan mit schlaffen Penis, ein inkontinenter Papst, Witze über die verstorbene Hannelore Kohl. Gibt es eigentlich Dinge, die satirisch nicht gebrochen oder verarbeitet werden dürfen? Also gibt es Grenzen der Satire?
Also Satire hat immer Grenzen, und zwar die der Legalität. Also wir könnten jetzt nicht jemanden einfach plump beleidigen. Wenn wir uns zum Beispiel mit schwierigen Schicksalen wie Hannelore Kohl auseinandersetzen, dann geht es auch eher darum, was eh schon passiert im Zusammenhang mit dieser Person, zum Beispiel auch als Michael Schumacher verunglückte. Da haben wir uns halt, bevor wir unsere satirischen Witze da gesetzt haben, angeguckt, was passiert denn in der Boulevardpresse, was machen die denn mit diesem Unglück, und das spiegeln wir dann. Grundsätzlich tritt Titanic halt nicht nach unten. Das heißt, wir machen uns nicht über Opfer von Gewalt oder Unterdrückung oder so etwas direkt lustig, und wir machen sie auch nicht direkt zum Gegenstand, sondern dann eher die Berichterstattung darüber.
Und wenn ich so durch das Buch mit den Titelbildern blättere, gibt es doch kaum eine, zumindest ist mir das so aufgefallen, kaum eine satirische Auseinandersetzung mit dem Islam, dafür aber sehr viel Kritik am Christentum. Warum eigentlich?
Also ich möchte darauf hinweisen, dass es da durchaus welche gibt, aber
nicht so prominent.
Nicht so prominent, natürlich. Und das kann ich Ihnen auch ganz einfach erklären. Wir leben ja in Deutschland und sind auch ein deutsches Satiremagazin. Also schon, wir haben unseren Markt im Blick. Und in Deutschland hat eben die katholische und die evangelische Kirche, die haben tatsächlich Macht. Die sitzen in zahlreichen Institutionen, die haben eigene Parteien mit CDU und CSU quasi, die sich auf sie berufen. Die sitzen in Rundfunkbeiräten. Die können wahrscheinlich sogar noch über dieses Gespräch hier drüber hören und ihre Meinung sagen. Und das alles.
Und die DITIB kann das nicht?
Nein, das alles können die in Deutschland nicht. Die sitzen nicht in diesen Gremien mit einer solchen Macht und haben die einfach nicht. Deswegen ist in Deutschland auch für uns, sind die christlichen Kirchen einfach relevanter als Gegenstand für Satire.
Kommen wir zur letzten Frage, Herr Hürtgen. Zurzeit beobachtet man ja auch ein sehr großes Magazinsterben. Die Spex musste dran glauben. In England war es die NME, die auch ihre Arbeit eingestellt hat. Wie erklären Sie sich, dass es die Titanic noch immer als Printausgabe gibt im digitalen Zeitalter?
Ich denke, wir haben zum Ersten keine Konkurrenz. Und um meinen Vorgänger Oliver Maria Schmidt zu zitieren, wir haben früh einen Trend gesetzt, nämlich wir waren ganz früh schon ein anzeigenfreies Magazin. Das heißt, wir sind nicht auf Anzeigenkunden angewiesen, sondern nur auf unsere Käufer und Leser. Diesen Trend machen jetzt andere Magazine langsam nach, einfach weil sie keine Kunden mehr finden für ihre Anzeigenplätze. Aber wir haben jetzt das Ziel ausgerufen, weil wir eben noch so gut dastehen, dass wir das allerletzte Printprodukt auf dem deutschen Markt werden wollen.
Das Titanic-Magazin feiert sein 40. Jubiläum. Begleitet werden die Feierlichkeiten mit einem umfangreichen Coverbildband und einer Ausstellung im Frankfurter Karikaturamuseum, die ab dem 3. Oktober zu sehen ist. Ich sprach mit dem Chefredakteur der Titanic, Moritz Hürtgen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hürtgen.
Sehr gerne.